Liebe Geschwister, wir lesen weiter im Johannesevangelium, Kapitel 21, die Verse 1 bis 14, unmittelbar im Anschluss an den Text, den Bruder Weggesser gelesen hat. Johannes 21. Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Simon, Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm: Auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen: Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Da sagt jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153, auf das Land, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen: Kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen, und ebenso den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Liebe Brüder und Schwestern, ausschließlich Johannes berichtet von diesem Geschehen. Matthäus, Markus und auch Lukas erwähnen es in ihren Evangelien nicht. Es ist, wie wir gelesen haben, nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Wie waren die anderen beiden Begegnungen? Wir haben es vorher schon gelesen und gehört. Die Jünger haben sich aus Furcht vor den Juden in einem Haus eingeschlossen. Jesus tritt in ihre Mitte und gibt sich als ihr Herr zu erkennen. Die zweite Begegnung erfolgt wiederum in einem Haus. Auch hier waren die Türen verschlossen. Und diesmal war auch Thomas dabei, der den Bericht der Jünger von der ersten Begegnung nicht glauben konnte. Und Jesus steht trotz verschlossener Türen in ihrer Mitte, und nun glaubt auch Thomas. Und nun die dritte Begegnung, aber an einem völlig anderen Ort, nicht in einem Gebäude, sondern im Freien, am See Tiberias. Und zunächst auch nicht verbunden mit einem Wunder, nämlich trotz verschlossener Türen in ein Haus zu gelangen. Es ist hier eine ganz alltägliche, normale Begegnung, so wie sich Menschen nun einmal im Freien begegnen. Nichts Spektakuläres, und dennoch für Johannes, den Verfasser dieses Evangeliums, in einer besonderen Art und Weise. Denn er schreibt: Er offenbarte sich aber so. Und damit will Johannes doch mit diesen Worten die Besonderheit dieser Begegnung mit Jesus herausstellen. Für Johannes muss diese Begegnung ungewöhnlich, bemerkenswert, wichtig gewesen sein. Wir kennen den See von Tiberias besser unter dem Namen See von Genezareth. Genezareth ist eine Ebene auf der Nordwestseite dieses Sees. Im Alten Testament wird der See auch Kinneret genannt, im Neuen Testament auch Galiläisches Meer oder auch wie hier See von Tiberias. Tiberias selber ist eine Stadt am Westufer des Sees, benannt nach dem römischen Kaiser Tiberius. Der See selber ist etwa ein Drittel so groß wie der Bodensee und liegt 200 Meter unter der Meeresoberfläche des Mittelmeers. Er ist damit die zweittiefste Senke der Erde, nur noch übertroffen vom südlicher liegenden Toten Meer mit fast 400 Meter unter der Meeresoberfläche. Jesus hatte sich oft an diesem See aufgehalten. Bedeutende Stationen seines Erdenweges sind hier gewesen. Jesus beruft am Ufer des Sees Simon und Andreas als seine Jünger. Sie waren gerade beim Fischen. In Kapernaum, einer Stadt am Nordufer des Sees, heilt er einen Besessenen. Ebenfalls wieder in Kapernaum, man könnte schon sagen, Kapernaum war die Stadt Jesu, heilt er einen Gelähmten. Am Ufer des Sees heilt er viele Kranke. Er stillt bei der Überfahrt über den See den bedrohlichen Sturm. Er heilt am Ostufer im Heidenland aus Sicht der Juden einen besessenen Gerasener. Und er geht auf dem See und stillt den Sturm ein zweites Mal. Und vieles andere hat er in unmittelbarer Nähe dieses Sees von Tiberias bewirkt. Und hier hält sich nun ein Teil der Jünger auf. Mit Namen werden genannt Simon Petrus, dann Thomas, dann ein Nathanael von Kana, dann die Söhne des Zebedäus, das sind ja Johannes, der Verfasser dieses Evangeliums, und sein Bruder Jakobus, sowie zwei weitere, namentlich nicht genannte Jünger. Also insgesamt 7 Jünger. Nur 4 gehörten zu den 12, nämlich Petrus, Thomas, Johannes und Jakobus. Wo waren die anderen 7? Wir wissen es nicht. Johannes berichtet uns nichts davon. Jedenfalls waren nicht alle 11 Apostel beisammen. Wir sehen sie hier auch nicht als feierliche Gestalten, die festlich angezogen dasitzen und auf weitere Offenbarungen warten. Sie sind Männer des Volkes, die arbeiten müssen, wenn sie leben wollen. Und sie müssen auch nicht auf etwas Besonderes warten. Jesus hatte den Frauen am Grab nur gesagt, dass die Jünger nach Galiläa, dem Land westlich des Sees Tiberias, gehen sollten. Dort sollten sie ihn sehen. Ein andermal fordert Jesus seine Jünger ausdrücklich auf etwas zu warten, und zwar bei seiner Himmelfahrt. Er befahl ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, nämlich mit dem Heiligen Geist getauft zu werden. Aber hier gibt es eine solche Anordnung, einen solchen Befehl nicht. Die Jünger sollten sich nur hier in der Nähe des Sees aufhalten. Und deshalb ist es auch nur normal und verständlich, dass die Jünger das tun, was zum Leben erforderlich ist. Sie arbeiten. Paulus schreibt den Thessalonichern, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Und Paulus selber ging beispielhaft voran. Er arbeitete, als er bei den Thessalonichern war, als Zeltmacher oder Teppichweber, Tag und Nacht, um ihnen nicht zur Last zu fallen. Was aber nicht bedeutet, dass wir einem Bedürftigen, der in der Not ist, nichts geben. Denken wir an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Dieser gab dem Wirt 2 Denare, damit er den Überfallenen weiter unterbringen und verpflegen konnte. Denken wir auch an Jesu Aussage, und wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Hier ist es aber für die Jünger selbstverständlich, dass sie ihrer Arbeit nachgehen und auch niemanden mit ihrer Bequemlichkeit zur Last fallen. Petrus ergreift die Initiative, so kennen wir ihn. Er will fischen gehen und die anderen 6 Jünger kommen mit ihm, aber sie fangen die ganze Nacht über nichts. Die Nacht ist ja der ideale Zeitpunkt zum Fischfang. Es gibt Ausleger, die sagen, sie haben deshalb nichts gefangen, weil sie nicht nach Gottes Willen gefragt hätten. Jesu habe ihnen nicht den ausdrücklichen Befehl gegeben, fischen zu gehen. Deshalb dieses Bemühen die ganze Nacht über ohne Ergebnis. Nun, wir werden später noch sehen, dass dieses vergebliche Bemühen schon seine Bedeutung hat. Aber es kommt sicher nicht daher, dass sie nicht nach Gottes Willen gefragt haben. Für den Auftrag, unserem Tagewerk nachzugehen und zu arbeiten, benötigen wir nicht jedes Mal einen gesonderten Auftrag Gottes. Vielmehr ist es normal, wenn Menschen vergeblich arbeiten. Wie viele Fischer in dieser Welt haben schon die ganze Nacht über gefangen und haben versucht, Fische zu fangen, und es ist ihnen nicht gelungen. Oder nur so wenig, dass es nicht einmal reichte, die Kosten des Fischfangs auszugleichen. Dieses vergebliche Bemühen ist Teil unseres Lebens, es ist die Folge der Sünde der Menschheit. Gott hatte einst den Erdboden verflucht. Ich lese die Stelle aus 1. Mose 3, Verse 17 bis 19. Wir kennen sie alle. 1. Mose 3, Vers 17. Und zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Nicht nur der Landwirt, der Bauer muss im Schweiße seines Angesichts sein Brot essen. Im Gegenteil, man hat manchmal den Eindruck, dass dem Landwirt heute solche Hilfsmittel und Maschinen zur Verfügung stehen, dass man kaum mehr von einer besonders schweißtreibenden Arbeit sprechen kann. Ich bin der Meinung, dass diese Belastung für alle Berufstätigen gilt. Es gibt nun nicht mehr den Garten Eden, von dessen Bäume man nur einfach die Früchte abpflücken konnte. Jeder Broterwerb ist von Mühsal bestimmt. Täglich werden doch Männer und auch Frauen in ihren Berufen auf Dornen und Disteln stoßen. Sie erleben an jedem Tag Erschwernisse und Enttäuschungen. Fehlschläge und Scheitern bestimmen ihren Tagesablauf. Sie leiden unter Vergeblichkeiten, Leerläufen, Überbelastungen. Wer von uns kennt das nicht auch? Sei es der Handwerker, der Verwaltungsangestellte, der Manager, der Lehrer, die Hausfrau, die Mutter, der Fischer, der vergeblich die Nacht über versucht, Fische zu fangen. Für Petrus war das nichts Neues, er hatte es ja schon einmal erlebt. Lukas berichtet doch in Kapitel 5, dass Petrus mit seinen Gefährten die Nacht über fischten und nichts gefangen haben. Und Jesus sagt zu ihnen: Fahrt hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und dann berichtet Lukas, dass die beiden Schiffe so voller Fische waren, dass ihr Netz riss und die Schiffe zu sinken drohten. Petrus und die anderen Jünger kannten also dieses vergebliche Bemühen um Broterwerb. Und zunächst ist dieses vergebliche Fischen, von dem uns Johannes hier berichtet, etwas völlig Normales, das überall und immer wieder vorkommt. Die Jünger arbeiten die ganze Nacht ohne Ergebnis. Sie sind betroffen und bekümmert. Sie haben keinen Fisch, den sie verkaufen könnten oder auch selbst essen könnten. Aber ohne dass sie es wissen, ist Jesus, ihr Herr, nahe. Er ist hier aber nicht die auffällige Lichtgestalt, keine besondere Persönlichkeit, sondern er ist ein unauffälliger Mann am Strand. Und freundlich wendet er sich den Jüngern zu. Er spricht zu ihnen: Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Selbst nach dieser Anrede Kinder erkennen die Jünger ihren Herrn nicht. Im Griechischen steht hier sogar die Zärtlichkeitsform Kindlein. Es ist schon ungewöhnlich, dass diese gestandenen Männer sich mit Kindlein anreden lassen und dann auch noch der eigenartigen und auch unlogischen Anweisung dieses Fremden folgen, nämlich das Netz auf der rechten Seite des Schiffes auszuwerfen. Als ob die Schiffsseite maßgebend sei, ob man etwas fängt oder nicht. Aber sie folgen dem Rat dieses Fremden und vermochten das Netz nicht mehr zu ziehen, so viele Fische waren darin. Und dadurch erkennen sie, wer dieser Fremde ist. Und es ist wieder Johannes, der das als erster erkennt. Auch in Johannes 20, Vers 8 ging der andere Jünger, so schreibt es Johannes, Johannes nennt sich ja nie bei sich selber mit seinem Namen, oder wenn wir einen Brief schreiben würden, dann würden wir sagen, ich erkannte, dass es Jesus war. Jesus sagt ja immer wieder, Johannes sagt immer wieder, es ist der andere Jünger. Und auch in Johannes 20, Vers 8 ging der andere Jünger, also Johannes, der zuerst zu der Gruft kam, hinein und er sah und glaubte. Und in unserem heutigen Text sagt jener Jünger, den Jesus liebte, und wieder meint sich Johannes mit dieser Umschreibung zu Petrus, es ist der Herr. Und wir sehen bei diesen beiden, welch unterschiedliche Charaktere in der Jüngerschaft und auch in der Gemeinde Jesu vorhanden sind. Johannes erkennt als erster, wer dieser Fremde ist. Petrus erkennt ihn nicht als erster. Die anderen Jünger auch nicht. Aber Petrus ist der Handelnde. Er wirft sich das Oberkleid um, weil er nackt war, und wirft sich in den See. Nun, wir dürfen uns nicht vorstellen, dass er völlig unbekleidet war. Er trug eine leichte Bekleidung, die man beim Sport oder bei schwerer Arbeit trägt. Ein faltiges Oberkleid, das umgelegt und mit einem Gürtel zusammengehalten wäre, das war bei solchen Arbeiten hinderlich. Deshalb hatte Petrus es abgelegt. Aber er will seinem Herrn nicht lose bekleidet erscheinen. Jesus war ihm ja gerade nach Ostern als der Herr im Gottessinne begegnet. Da will er ihm vollständig und korrekt begegnen. Petrus wirft sich in den See. Ging er auf dem Wasser? Schwamm er? Wartete er nur im flachen Wasser? Das wird uns hier nicht berichtet. Vermutlich konnte er das meiste Stück gehen, denn sie waren ja nur 200 Ellen vom Land entfernt. Das sind etwas mehr als 100 Meter. Es ist interessant, dass sich die anderen Jünger nicht so verhalten wie Petrus. Sie bleiben nämlich im Schiff und kümmern sich um die gefangenen Fische und schleppen das Netz mit diesen Fischen ans Ufer. Es ist schwierig, wenn eine Gemeinde Jesu nur aus Petrusen besteht. Dann würden die gefangenen Fische nicht ans Ufer gebracht werden. Liebe Geschwister, dann hätte wohl, und verzeiht mir diese flapsige Bemerkung, keiner der Gemeindeglieder mehr ein Ohr. Wir hätten uns beide Ohren irgendwann einmal mit unseren Schwertern abgeschlagen, so wie Petrus das ja mit dem Knecht Malchus bei der Gefangennahme Jesu getan hat. Und manchmal habe ich das auch schon erlebt, wie Brüder mit dem Schwert des Geistes, nämlich dem Wort Gottes, aufeinander einschlagen und im übertragenen Sinne dem anderen die Ohren des Herzens auch abgeschlagen haben. Seien wir sorgsam, wenn wir das Wort Gottes als Schwert nutzen. Wie gut, dass es in der Gemeinde auch Johannese, Jakobusse, Nathanaels und die anderen namenlosen Gemeindeglieder gibt. Die Gemeinde Jesu benötigt sie alle. Die Dienste und Aufgaben in einer Gemeinde sind so vielfältig, dass jeder Einzelne gebraucht wird. Und wie wichtig gerade die unauffälligen Dienste sind, sehen wir doch bei den Jüngern, die im Boot zurückgeblieben sind. Sie bringen, anders als Petrus, die Fische sicher ans Land. Andererseits, auch mutige Petrusse braucht die Gemeinde, sie haben alle ihren Platz. Und die Jünger kommen doch alle zu Jesus ans Ufer. Alle kommen ans Ziel. Nicht nur Johannes mit seiner großen Erkenntnis, nicht nur Petrus mit seinem Eifer. Jeder der sieben Jünger bleibt bei seiner Art und seinem Wege. Und so sind auch die Gaben und Kräfte in einer Gemeinde unterschiedlich. Da gibt es scheinbar auffälligere und scheinbar weniger auffälligere Gaben. Der eine hat ein heißes Blut, der andere ein kühleres. Der eine einen fröhlichen, der andere einen ernsten Sinn. Der eine ist mehr zum Reden, der andere mehr zum Handeln geschickt. Der eine taugt besser zum Kämpfen und der andere mehr zum Dulden. Wir können die Gemeindeglieder nicht nach unserer Messlatte messen und verlangen, dass sie in allem uns gleich sind. Aber andererseits wäre es auch ungehorsam, wenn wir die Gaben, die Gott uns gegeben hat, nicht einsetzen, sondern anderen in ihrem Dienst nachahmen wollten. Wohl uns, wenn wir eine Erkenntnis haben wie Johannes und sprechen können, es ist der Herr. Wohl uns, wenn wir ein mutiges Herz voller Glaubensmut haben wie Petrus und uns auch durch Wasser und andere Hindernisse nicht davon abbringen lassen, zu Jesus zu gelangen. Wohl uns aber auch, wenn wir wie die anderen Jünger sind, die zwar langsam, aber dennoch sicher zu Jesus finden und sich dabei noch um die gefangenen Fische kümmern. Aber allen sieben Jüngern ist eines gemeinsam, sie kommen alle zum Ziel, ans Ufer, zu Jesus. Sie ziehen das Netz ans Land, gefüllt mit 153 Fischen. Hat diese Zahl eine besondere Bedeutung? Sollten damit die Länder der Erde dargestellt sein oder die Hauptsprachen der Welt oder die Zahl damals bekannter Fischarten, selbst solche Auslegungen gibt es. Solche Deutungsversuche hat es gegeben. Meines Erachtens sind es einfach nur 153 Fische, ohne jede weitere Bedeutung dieser Zahl. Die Jünger zählen sie, weil sie soeben etwas Unglaubliches und Außergewöhnliches erlebt haben. Da zählt man auch schon mal die gefangenen Fische. Und es ist auch heute nicht anders. Auch auf den modernen Schiffen werden die Fänge ja auch gewogen. Man musste ja damals auch wissen, wie viel jeder Jünger bekommen und wie viel sie vielleicht davon auf dem Markt zum Verkauf anbieten konnten. Ein guter und gewissenhafter Fischer muss wissen, welche Menge Fisch er gefangen hat. Und dass Johannes diese Zahl hier genau angibt, soll doch auch untermauern, dass er wirklich ein genauer Augenzeuge der Ereignisse um Jesu war. Und nicht nur dieses einen Ereignisses, sondern alles, was er mit Jesus erlebt hat, will er doch mit Wahrheit weitergeben. Johannes will doch seinen Lesern sagen, glaubt mir, glaubt meinen Berichten, ich war Augenzeuge, ich habe mitgezählt, vertraut mir, ich schreibe euch keine Unwahrheiten. Und dann frühstücken sie. Jesus nimmt das Brot und den Fisch und gibt es den Jüngern. Keiner der Jünger fragt ihn, wer er ist. Sie wissen, dass es Jesus ist. Und dann endet der Text mit dem Satz, damit wurde Jesus schon zum dritten Mal den Jüngern offenbart als Auferstandener aus den Toten. Aus dem Brief des Paulus an die Korinther wissen wir, dass Jesus auch noch anderen erschienen ist, nämlich 500 Brüdern auf einmal. Wie und wo, das berichten die Evangelien nicht näher. Die Evangelien bringen nur eine Auswahl dessen, was in der Osterzeit geschehen ist. Nun wird die Gemeinde fragen, wo ist denn eigentlich das Evangelium in dieser Botschaft, in diesem Bericht? Wo ist die frohe Botschaft? Wo ist das, was uns Mut macht im Vertrauen auf unseren auferstandenen Herrn? Bis jetzt haben wir ja nur etwas über Fischfang und Ähnliches gehört. Nun, ich meine, der Bericht des Johannes kann uns vier Glaubenswahrheiten verdeutlichen. Erstens, Jesus ist der Herr über die Natur. Sowohl vor der Kreuzigung und der Auferstehung als auch danach. Wir erinnern uns an die vielen Wunder, die er getan hat. Die Heilung Krankener und Besessener, die Auferweckung von Toten, die Stillung des Sturmes, die Vermehrung von Brot und Fischen bei der Speisung der 5000. Den Fischfang aus Lukas 5, den wir schon genannt haben. Und auch hier wieder ein Beweis seiner göttlichen Allmacht. Das darf uns Mut machen, unser Leben täglich ihm anzuvertrauen. Jesus ist auch in der Lage, uns mit Fischen zu versorgen, selbst wenn wir die ganze Nacht über vergeblich gearbeitet haben. Mich hat dieser Bericht des Johannes auch an Georg Müller erinnert, dem Waisenhausvater von Bristol in England. Oft hatte er für seine Waisen nichts mehr zu essen. Und dann fand er genau das Benötigte und Erbetene vor seiner Haustüre. Jesus hat auch für uns den Fisch, und damit meine ich alles zum Leben Nötige, wenn es auch manchmal für eine kurze Zeit zu fehlen scheint. Jesus selber sagt doch in Matthäus 6, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen, oder was sollen wir trinken, oder was sollen wir anziehen, denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass er dies alles benötigt, aber das ist sicher nicht die Hauptaussage des Berichtes, dieser Punkt 1, dass Jesus der Herr über die Natur ist. Es ist sicher ein Nebenaspekt, zu der Hauptaussage kommen wir noch. Zweitens, Jesus braucht unsere Fische und unser Brot nicht. Was will ich damit sagen? Nun, das Interessante ist an diesem Bericht, dass Jesus bereits ein Kohlenfeuer am Ufer entfacht hat und dass er nicht auf die von den Jüngern gefangenen Fische angewiesen ist. Er sagt zwar, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt, aber er hat doch bereits Fische und Brot auf dem Feuer liegen. Woher das kommt, sagt Johannes nicht. Mir ist deutlich geworden, dass er unsere Fische, unser Brot, unser Kohlenfeuer nicht benötigt. Er ist nicht auf unsere Wallfahrten, auf unsere Gebete, auf unsere Werke, auf unsere Bemühungen und Anstrengungen angewiesen. Und ich meine, dass wir auch an dieser Stelle weitergehen dürfen und anfügen dürfen, dass Jesus alleine auch unser Heil auf Golgatha erwirkt hat. Durch eigene Anstrengungen können wir nichts dazu beitragen. Gewiss, der Glaube ohne Werke ist tot. Gute Werke sind Folge des Glaubens, aber gute Werke verschaffen uns nicht das ewige Heil. Das kann alleine die rettende und liebende Gnade des Vaters. Deshalb bedenken wir bei allem, was wir tun, eigene Werke bringen uns nicht das Heil, nur das Werk Gottes in Jesus auf Golgatha. Unsere Fische braucht der Herr wahrhaft nicht, um uns zu erretten. Die dritte Aussage: Ohne Jesus können wir nichts tun. Und damit kommen wir zum eigentlichen Anliegen dieses Geschehens. Sicher wollte Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung begegnen, um ihnen zu beweisen, dass die von ihm vorhergesagte Auferstehung tatsächlich stattgefunden hat. Und neben diesem Beweis wollte er ihnen auch Mut machen für ihren künftigen Dienst. Für einen Dienst, den Matthäus so beschreibt: Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. In den folgenden Versen nach dem gelesenen Text berichtet Johannes von dem Gespräch Jesu mit Petrus. Und da wird deutlich, welche Aufgabe Petrus übertragen wird: Weide meine Lämmer. Und Petrus wird sich sicher dabei auch an Jesu Worte aus Matthäus 4 erinnert haben, als Jesus zu den Fischern Petrus und Andreas sagt: Kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und darum geht es bei dieser Begegnung Jesu nach der Auferstehung mit seinen Jüngern. Diesen einmal erteilten Auftrag, nämlich zu den Nationen zu gehen, ihnen das Wort Gottes zu verkündigen, zu taufen, zu lehren, die Lämmer zu weiden, das wollte Jesus ihnen bekräftigen, ihnen Mut machen. Und da merken die Jünger nun, dass sie ohne Jesus nichts tun können, mit ihm aber alles. Ohne ihn ist der Fischzug unter den Nationen zum Scheitern verurteilt, aber mit ihm können sie so viele Fische fangen, dass es mit menschlichen Maßstäben nicht mehr zu verstehen ist. Denken wir an die Erweckungen in der Geschichte der Gemeinde Jesu. In Europa Tausende sind zum Glauben gekommen. Und heute ist vielleicht China das Land, in dem der Heilige Geist besonders wirkt. Denn da gibt es schon Millionen gläubiger Christen. Trotz oder gerade wegen einer Regierung, welche die Glaubens- und Religionsfreiheit einschränkt. Am Anfang sagte ich, dass es völlig normal ist, wenn Fischer vergeblich gefischt haben. Aber in diesem Bericht, den wir heute Morgen gelesen haben, war es Absicht unseres Herrn. Er hat veranlasst, dass die Jünger nichts fingen. Er wollte den Jüngern verdeutlichen, was er ihnen vorher schon einmal sagte: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir sahen schon bei der Hochzeit zu Kana und bei der Speisung der 5000, Jesus gibt nicht nur das Nötigste. Jesus ist kein karger Herr. Jesus verschenkt in verschwenderischer Fülle. Und das sollten wir aber heute auf den künftigen Dienst der Jünger deuten. Ihnen ist dann verheißen: Tut ihr eure Arbeit nach der Weisung Jesu im gehorsamen Vertrauen, dann werdet ihr nicht nur wenige Einzelne gewinnen, sondern Scharen zum Herrn bringen. Und in einer mächtig sich ausweitenden Arbeit wird auch gegen alle menschlichen Erfahrungen das Netz nicht zerreißen. Die Pforten des Hades werden Jesu Gemeinde nicht überwältigen. Denken wir daran, wenn wir in seiner Gemeinde, in seinem Dienst arbeiten. Nicht zu Unrecht sagen Fachleute, dass ein Mann, der den Beruf eines Pastors oder Missionars ausüben möchte, dazu einen besonderen Ruf des Herrn braucht. Wie sind manche Nichtberufene schon gescheitert? Noch einmal möchte ich zum vorherigen Punkt zurückkommen. Jesus braucht unsere Fische nicht. Auch wenn es um die Errettung von Seelen geht, braucht er uns nicht letztlich. Er ist nicht von unseren schwachen Bemühungen abhängig. Zweifellos werden wir im Himmel einmal erfahren, dass viele Menschen durch Predigt und persönliches Zeugnis gerettet worden sind, doch viele andere durch den Herrn selber, ohne irgendwelche menschliche Unterstützung. Und dann zum Schluss der vierte Aspekt dieses Textes heute Morgen, der vierte Teil der frohen Botschaft. Jesus beweist seine Liebe zu seinen Jüngern. Die Jünger hatten Jesu vor der Kreuzigung verlassen. Petrus verleugnet den Herrn, obwohl er zuvor noch zu ihm sagte: Mein Leben will ich für dich lassen. Sie sitzen am Kohlenfeuer und schweigen. Petrus hing sicher seinen eigenen Gedanken nach. Er erinnerte sich wohl an ein anderes Feuer, das Feuer im Hof der Residenz des hohen Priesters, an dem er sich wärmte und den Herrn verleugnete. und nun sitzt er wieder am Feuer, zusammen mit dem Mann, den er damals verleugnet hatte. Jesus hätte allen Grund gehabt, die Jünger an ihr Versagen deutlich zu erinnern, aber er begegnet ihnen in Liebe. Er nennt sie Kinder im griechischen Text, wie schon gesagt, Kindlein. Wie hätten wir anstelle Jesu in dieser Situation gehandelt? Ich weiß, das ist eine theoretische Frage. Wir sind nicht der Sohn Gottes, wir sind auch nicht am Kreuz für die Sünder gestorben. Aber wie schnell ist der Mensch dabei, dem anderen, der in Sünde gefallen ist, nicht in dieser Liebe zu begegnen, sondern ihm die Leviten zu lesen? Jesus beweist seine Liebe zu den Jüngern auch durch die Tischgemeinschaft hier beim Frühstück. Tischgemeinschaft hatte immer eine besondere Bedeutung im Leben Jesu gehabt. Das Herrenmahl setzte er im Anschluss an das Passahmahl mit seinen Jüngern ein und die Emmaus-Jünger erkannten Jesu am Brechen des Brotes. Auch hier gibt er Brot und Fisch und frühstückt mit seinen Jüngern, mit denen, die ihn verleugnet hatten, ein wirkliches Zeichen von gebender Liebe. Aber Jesus bleibt dabei auch der Herr. Er ist nicht der Kumpel, mit dem man umspringen kann, wie man will. Er ist nicht der Gottessohn, der halt freundlich und liebevoll sein muss, weil es sich so für ihn gehört. Er ist nicht der Gottessohn, der nun eben mal vergeben muss, weil das sein Auftrag ist. Voltaire, ein französischer Philosoph, sagte einmal über Gott, vergeben, ja, das ist sein Handwerk. Nein, so nicht. Jesus bleibt auch hier beim Frühstück der Herr. Er ist derjenige, der das Brot reicht und derjenige, der den Fisch austeilt. Er bleibt der Handelnde, er bleibt der Herr. Und ich fasse die vier Punkte noch einmal zusammen. Erstens, Jesus ist der Herr über die Natur. Er kann auch den Fluch Gottes durchbrechen, dass wir im Schweiße unseres Angesichts unser Brot essen, und er kann verschwenderisch Gaben geben. Zweitens, Jesus braucht unsere Fische nicht. Er will uns zwar in seinem Dienst gebrauchen, aber er ist von unseren unvollkommenen Bemühungen nicht abhängig. Er errettet auch ganz ohne unser Zutun. Drittens, ohne Jesus können wir nichts tun. Wenn es um die Arbeit in seinem Reich geht, sind wir verpflichtet, nach seinem Willen zu handeln. Beten und ringen wir, dass wir seinen Willen erkennen. Und letztlich, viertens, Jesus beweist seine Liebe zu uns. Auch wenn wir ihn verleugnet haben, auch wenn wir gesündigt haben, er redet uns als Kindlein an. Er weiß, dass es zur Natur des Menschen, auch des erretteten Menschen, gehört, in Sünde zu fallen. Aber wird der, der zu Petrus sagte, dass man dem Bruder, der gegen ihn sündigt, nicht nur 7, sondern 70-mal, also unendlich oft, vergeben muss, wird er uns selbst diese Vergebung vorenthalten? Nein, sicher nicht. Jesus reicht auch heute Morgen durch sein gelesenes Evangelium mir und dir Brot und Fisch als Zeichen seiner vergebenden Liebe und Gnade. Nehmen wir sein Angebot der Vergebung unserer Schuld und Sünde auch an. Kehren wir zu ihm um und weisen wir seine ausgestreckte Hand nicht von uns. Nehmen wir in der Tat das Reich Gottes auf wie ein Kind, denn so schreibt es Lukas bei der Segnung der Kinder durch Jesus. Nur derjenige, der das tut, der das Reich Gottes aufnimmt wie ein Kind, wird auch hineinkommen. Amen.